Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Habt ihr schon mal was von Chachinkushe oder Dibubula Nangabi gehört? Nein, kein Wunder. Das sind mythische Spinnenfiguren aus anderen Kulturkreisen, genauer gesagt aus Südamerika und Westafrika. Anders als in westlichen Kulturen haben die Spinnen dort nämlich keinen schlechten Ruf. Hat die hierzulande doch sehr weit verbreitete Spinnenangst also vielleicht gar historische Ursachen? Und wie blickt man in anderen Ländern auf die Achtbeiner? Ich bin Anne Baum, ihr hört Schneller Schlau, den Podcast von PM, und ich habe den Journalisten und bekennenden Spinnenliebhaber Jan Mohnhaupt eingeladen. Er hat ein Sachbuch über die faszinierenden Tiere geschrieben. Es heißt Von Spinnen und Menschen, eine verwobene Beziehung. Hallo Jan.
Ja, hallo Anne. Vielen Dank für die Einladung. Also es freut mich sehr, dass ich hier sein darf und ich hoffe, ich kann ein bisschen Licht ins Dunkle über die Spinnen bringen.
Licht ins Dunkle, ich finde, das passt sehr gut. Immerhin hausen Spinnen ja meist in dunklen Ecken und ich muss sagen, ich verbinde mit Spinnen auch eher Düsteres. Und wenn man sich ja schon unsere Sprache so ein bisschen genauer anschaut, da wird der schlechte Ruf der Spinnen deutlich. Und zwar, man redet, oder da ist von Spinnenfeind die Rede. Und die schwarze Witwe ist ja nicht nur eine Spinnenart, sondern so werden auch Frauen bezeichnet, die ihre Männer vergiften. Was denkst du denn, Jan, woher kommt sie, diese Abwertung der Spinnen?
Ja, was uns in Europa betrifft, liegt das schon sehr stark an unserer christlichen Kultur. Das zieht sich durch die Jahrhunderte zurück und es ist eine ganz starke Verbindung von Frau und Spinne und Teufel im Christentum zu finden. Und das hat sicher maßgeblich dazu beigetragen, dass viele Menschen sich vor diesen eigentlich wundervollen Tieren ekeln. Und bei den schwarzen Witwen ist es ja so, dass sie ihren Namen ja angeblich ihrer Mordlust verdanken, dass sie angeblich ihre Männer nach dem Sex töten und fressen.
Warum angeblich? Also ich kenne das aus der Wissenschaft, dass es da sogar einen Fachbegriff für diese Art der Fortpflanzung gibt, und zwar den sexuellen Kannibalismus. Also da muss ja irgendwas dran sein.
Das stimmt, den gibt es tatsächlich, aber die meisten Beobachtungen, gerade bei den Spinnen, kommen aus Beobachtungen in Menschenobhut. Also da haben Spinnen dann im Terrarium gesessen und man hat die Pärchen zusammengesetzt und in diesen Terrarien konnten die Männchen nicht weit genug fliehen nach dem Sex, um sich zu retten. Und so sind sie dann gefressen worden. Und so liegt es wohl sehr stark daran, dass eben durch diese gehäufte Beobachtung von tödlichem Sex bei Spinnen man daraus geschlussfolgert hat, dass es immer so ist. Das ist aber nicht der Fall. Denn man weiß mittlerweile, dass in der Natur das bei schwarzen Witwen etwa nur in 10% der Fälle geschieht. Also von daher ist das ein überbetontes Phänomen. Und das liegt aber auch ein bisschen, dass gerade die früheren Naturforscher so im 18. und 19. Jahrhundert da auch ein bisschen so die persönlichen Befindlichkeiten haben mit einfließen lassen.
Wegen persönlicher Befindlichkeiten, was hat denn die frühen Naturforscher dazu bewogen, diese schwarze Witwe da so negativ darzustellen?
Also gar nicht mal nur die schwarze Witwe, sondern auch andere Spinnen. Aber beispielsweise der schwedische Zoologe Carl de Geer hat im 18. Jahrhundert schon geschrieben, als er mit angesehen hat, wie eine Spinne ihr Männchen frisst, dass ihn das in Entsetzen und Empörung versetzt habe. Und so ging das auch später noch vielen christlich geprägten Naturkundlern. Also es waren meistens Männer und dann waren sie meistens auch christlichen Glaubens. Und zudem kam noch hinzu, dass sie das Größenverhältnis der Spinnengeschlechter wohl irritiert hat, denn in der Regel sind die Weibchen bei den Spinnen deutlich größer als die Männchen und sind auch vom Verhalten teilweise aggressiver, auch gerade wenn es um die Paarung geht. Und all das hat sie vermutlich verunsichert, aber all das lässt sich auch erklären über die Evolution, denn es hat Vorteile mit sich gebracht, wenn Weibchen besonders groß waren und auch quasi bedrohlich oder in der Lage waren, sich zu verteidigen, weil sie eben einmal durch die Größe mehr Eier produzieren könnten und ansonsten auch eben diese Brut besser verteidigen konnten. Und kleine Männchen hatten den Vorteil eben, dass sie schneller von den Weibchen fliehen konnten, mobiler waren und dann auch in der Lage waren, mehr Weibchen zu erreichen und sich also mit mehreren zu paaren. Und für manche menschlichen Männer mag das ein Affront gewesen sein, weil sie davon ausgingen, dass eben Männer eigentlich das stärkere Geschlecht sind und den Frauen überlegen sind, sowohl in der Größe als auch im Intellekt. Also da haben, glaube ich, die menschlichen Männer einfach sehr stark immer wieder von Menschen auf Spinnen geschlossen.
Jetzt, Jan, musst du mit den schlechten Wortwitz verzeihen, die spinnen doch die Männer. Wo liegen denn jetzt die Ursprünge unserer Abneigung gegen Spinnen? Kann man da Gibt es da irgendwie historische Quellen? Kann man dazu was sagen, wann das anfing?
Ja, das ist schon sehr früh nachzuvollziehen. Also der beginnt schon quasi in der Antike beim sogenannten Arachne-Mythos. Also der ist überliefert aus dem ersten Jahrzehnt nach Christus von dem römischen Dichter Ovid. Und der Sage nach war Arachne eine begabte Weberin in Kleinasien, die noch talentierter gewesen sein soll als Pallas Athene, die Göttin des Handwerks und der Künste. Und es kam jemand zu dem Wettstreit zwischen den beiden, weil das konnte sich ja natürlich Athene nicht bieten lassen, dass da eine Sterbliche angeblich noch talentierter ist als sie selbst. Aber diesen Wettstreit hat dann Arachne auch noch gewonnen und aus Zorn und Neid hat dann Athene sie zur Strafe in eine Spinne verwandelt und ihr quasi mit aufgegeben, für den Rest deines Lebens sollst du und deine Brut am Faden hängen und über den Boden kriechen. Und hier haben wir also dieses Bild, also dass diese Kunst des Webens zuerst da war und dann kam das Tier, was natürlich absurd ist, weil wir mittlerweile wissen, dass Spinnen natürlich viel, viel älter sind als die menschliche Handwerkskunst, nämlich schon seit mehr als 300 Millionen Jahren auf dieser Erde leben. Und die Kunst immer sehr viel später kam. Also hier haben wir diese sehr christliche oder auch später vom Christum aufgenommene antike Sichtweise, wo der Mensch im Zentrum steht und alles sozusagen von da aus gedacht wird. Es ist aber im Endeffekt genau andersrum. Also die Spinnen konnten schon viel länger weben, bevor wir Menschen das überhaupt mitbekommen haben und uns an ihnen ein Vorbild genommen haben. Aber zudem kommt hier noch auch wieder dieses sehr Misogyne hinein, denn hier ist natürlich Arachne eine Frau, die es wagt, die Götterfamilie, die ja im Endeffekt von Zeus beherrscht wird, also ein Mann, herausfordert und es wagt sozusagen, sich dagegen aufzulehnen und ihre eigenen Fähigkeiten in den Mittelpunkt zu stellen. Also auch da wieder dieses Bild, eine Frau, die sich nach vorne spielt und selbstbewusst ist und dafür aber dann bestraft wird. Das ist etwas, was wir auch später im Christentum mit Blick auf Spinnen immer wieder finden.
Hast du da ein Beispiel aus dem christlichen Kontext?
Ja, das ist wahrscheinlich das Paradebeispiel, die Novelle von Jeremias Gotthelf, Die schwarze Spinne. Gotthelf war ein Schweizer Geistlicher und auch Literat. Und der hat eine Sage aus dem Alpenland aufgegriffen, wonach ein Dorf von einem, ja, wie soll man sagen, einem sehr mächtigen Fürsten beherrscht wurde. Der hat immer wieder die Bauern zu Frondiensten eingeteilt und hat sie seinen Hof gestalten lassen und den Garten herrichten lassen, während sie eigentlich die Ernte einholen sollten. Also die Familien liefen Gefahr, dass sie verhungern, während die Männer dann den Hof des Fürsten gestaltet haben. Die Männer haben sich aber nicht widersetzt. Erst nach einiger Zeit kam ein Fremder, ein Jäger, der Grüne genannt, im Endeffekt war es der Teufel in Menschengestalt, der hat den Bauern und der Dorfgemeinschaft angeboten, dass er alle ihre Sorgen aufnehmen könnte, wenn sie ihm als Gegenleistung nur ein ungetauftes Neugeborenes dafür überlassen. Die Bauern haben sich geziert, da irgendwie zu reagieren, wollten sich nicht entscheiden, haben sich nicht getraut. Und erst eine Bäuerin namens Christine hat dann die Entscheidung getroffen und ist einen Pakt eingegangen mit dem Grünen. Und dieser Pakt wurde besiegelt mit einem Kuss auf ihre Wange. Und es kam, wie es kommen musste. Das erste Neugeborene war da und sie hat sich nicht dran gehalten, hat es noch schnell taufen lassen und wurde dafür dann bestraft. Da quollen dann aus dieser Stelle, wo der Kuss auf ihre Wange lag, dort quollen dann Spinnen heraus. Und diese Geschichte geht dann immer weiter. Mehrmals wurden dann Kinder doch noch getauft, bevor sie dem Teufel überlassen werden konnten. Und Christine verwandelt sich dann hinterher selber in eine Spinne. Und die ganzen Spinnen, die aus ihren Wunden gekrochen sind, fallen über das Dorf her, versengen die Felder, töten das Vieh. Und am Ende ist es dann erst wieder eine andere Bäuerin, die es dann schafft, den Teufel in Spinnenform zu fangen und in ein Loch in einem Fensterpfosten zu stecken und dann einen Zapfen drauf zu setzen, damit dieses Tier dann für immer sozusagen dort eingesperrt bleibt.
Das heißt, die Spinne tritt hier als das Böse auf, weil sie ist ja die Begleiterin des Teufels.
Ja, ganz genau. Und wir haben hier nicht nur die Verbindung von Spinne und Teufel, sondern auch ein simples Drohbild des Patriarchats. Denn das ist quasi so wie ein Appell an junge Frauen nach dem Motto, verhaltet euch regelkonform, lebt monogam, kümmert euch um Heim und Kinder und lasst euch nicht mit fremden Männern ein, denn sonst endet ihr ausgestoßen und allein.
Okay. Ja, Jan, wie sieht es denn jetzt in anderen Kulturkreisen aus? Im Christlichen haben wir ja gerade gelernt, ist die Spinne sehr, sehr negativ konnotiert. Wie sieht es anderswo aus?
Ja, in anderen Kulturen ist die Spinne ganz und gar nicht negativ besetzt. Da haben wir verschiedene Beispiele von allen Kontinenten. Also in Chile etwa haben wir sozusagen den umgekehrten Vergleich zum Arachnomythos, nämlich dort glauben die Indigenen, die Mapuche, dass die Spinne eine Kulturschöpferin ist und den Mapuche-Frauen, die dort für das Weben und Knüpfen von Teppichen zuständig sind, dass sie ihnen sozusagen diese Kunst erst beigebracht haben. Es gibt dazu eine Sage, wonach die mütterliche Urspinne Yayinkuse einem Mapuche-Mädchen das Weben beigebracht hat. Und wie gesagt, also bis heute ist die Webkunst ganz klar weiblich konnotiert dort und auch nur die wirklich talentiertesten und erfahrensten Weberinnen werden zu sogenannten Meisterweberinnen, also die auch wirklich alle Feinheiten über jegliche Stoffe und Farben kennen. Und all das soll die Urspinne ihnen auch beigebracht haben im Ursprung. Also hier haben wir genau das andere Bild. Also zuerst war die Spinne und dann war das menschliche Handwerk. Ganz ähnliche Erzählungen kennen wir auch irgendwie aus Nordamerika von den dortigen Indigenen. Dort ist die Spinne oftmals eine mütterliche Ratgeberin, die den Menschen Weisheiten und Tipps ins Ohr flüstert. Und man findet das auch immer wieder in verschiedenen Kunstobjekten. Man kennt sicher die Traumfänger. Das sind Kultobjekte, die aus einem Netz in einem Weidereifen bestehen. Und die sind mit Federn und anderen Objekten behangen und sie sollen ein Spinnennetz symbolisieren, das die schlechten Träume auffängt und die guten aber hindurchlässt. Ganz ähnlich ist es auch bei den Mandalas aus Indien. Das sind auch im Endeffekt Objekte, die Spinnennetzen nachempfunden sind. Aber wenn man sich mal anschaut, so was es sonst so in der Welt gibt, dann muss man sagen, also mit die unterschiedlichsten und reichhaltigsten Geschichten über Spinnen findet man eigentlich in der Sagenwelt Westafrikas.
Wie schaut man dort auf die Spinnen in Westafrika?
Auch das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Dort taucht die Spinne mal als Schöpfergott auf, mal als Mittlerin zwischen Himmel und Erde, die den Menschen das Feuer überbracht hat. Und in anderen Geschichten ist sie auch so eine Art Gauner, ein Trickster namens Anansi. Da ist sie auch dann männlich besetzt. Das ist auch nicht oft der Fall. Und dieser Anansi erfüllt eine ähnliche Rolle wie bei uns der Reinicke Fuchs in den Volksmärchen. Gilt einerseits als Herrscher über die Grenze zwischen Wasser und Land, haut aber auch Tiere und Menschen immer mal wieder übers Ohr, wenn er das irgendwie braucht und wenn es ihm zum Vorteil gereicht. Aber er ist dabei eigentlich nie bösartig. Also es spielt in diesen Geschichten auch immer ein gewisser Respekt vor diesem durchaus wehrhaften Wesen mit. Und es ist so eine Mischung aus Respekt und Verehrung. Und eine weitere Tradition, die ganz spannend ist, die findet sich in Nigeria und Kamerun bis heute, das ist die Orakelspinne. Also da gibt es das Vorgehen, dass man die Orakelspinne, die sogenannte Dibobelangambi, befragt, wenn man eine Frage zu stellen hat, wie etwa, wird mein Partner wieder gesund, werde ich eine Reise antreten und so weiter. Da gibt es, das ist ein ganz interessanter Vorgang.
Spannend, ein Spinnenorakel kannte ich noch nicht. Wie läuft denn dieses Orakel ab?
Ja, dazu muss man erstmal sagen, also wir kennen ja eben dieses Bild, Spinnen leben an dunklen Orten. Deswegen verbinden wir sie oftmals oder haben wir sie fälschlicherweise lange mit dem Teufel verbunden. Und in westafrikanischen Kulturen ist es ganz im Gegenteil der Fall. Da wird nämlich gesagt, weil die Spinnen an dunklen Orten leben, hier vor allen Dingen Vogelspinnen, die im Boden leben, dass sie dadurch auch in Kontakt mit den Erdgeistern kommen und dadurch besonders weise sind. Und weil sie eben diese Weisheit besitzen, geht man davon aus, dass man sie auch gut als Orakel befragen kann, weil sie so viel gute Tipps geben können. Und es läuft dann so ab, dass eine Art Spinnenbeschwörer um den Höhleneingang einer Spinne Blätter auslegt. Und je nachdem, wie die Spinne diese dann bewegt, deutet er dies als Antwort. Und wer Lust hat und ein bisschen Kleingeld hat, der kann auch das Spinnenorakel befragen. Da kann man über die Homepage ngamdu.org hingehen und sich selber überlegen, was man die Spinnen fragen könnte.
Jetzt bin ich natürlich neugierig. Jan, hast du mal eine Spinne befragt?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Das war mir dann auch ein bisschen zu teuer und hat mich nicht so richtig überzeugt. Aber was ganz cool ist, man kann auf der Seite sich die Videos anschauen, wo das Orakel quasi befragt worden ist. Und manche dieser Fragen sind ganz typische Orakelfragen, etwa ob der amerikanische Präsident wiedergewählt wird. Und andere sind schon deutlich philosophischer. Da geht es dann etwa darum, ob Spinnen allwissend sind. Und da können wir vielleicht kurz mal reinhören.
Ja, gerne.
Michael, also.
Wie ist das denn mit der Angst und daher auch der Abneigung gegenüber Spinnen? Könnte das nicht auch evolutionär sein? Immerhin sind einige Spinnen ja auch durchaus gefährlich bis tödlich.
Ja, mit der Frage nach dem Ursprung der Spinnenangst, das ist mal so eine Frage, das kommt eben darauf an, wen man fragt. Einige Angstforschende sagen, dass die weit verbreitete Furcht irgendwie auf die Evolution zurückgeht. Und deren Begründung lautet dann ungefähr so, dass diejenigen unserer Urahnen, die sich vor gefährlichen Spinnen in Acht nahmen, überlebt haben und so ihre Gene weitergeben konnten und damit eben auch die Angst. Da stellt sich dann aber die Frage, warum es dann gerade bei uns im christlichen Abendland und in Europa, wo es eigentlich so gut wie keine gefährlichen Spinnen gibt, die Angst so verbreitet ist. Und zudem gibt es auch in der Erdgeschichte keine Nachweise über besonders große und gefährliche Spinnen. Im Gegenteil, wir leben heute eigentlich in der Zeit der größten Spinnen. Und stattdessen werden diese Tiere eigentlich ausgerechnet in den Regionen der Welt geachtet und auch verehrt und teilweise auch gegessen, wo sie besonders gefährlich werden können.
Okay, woran könnte das jetzt liegen, der Unterschied?
Ich würde es mal so sagen, also Spinnen sind uns teils auch deshalb so fremd, weil wir uns, also hier gerade im Westen, so sehr von der Natur entfernt haben. Wenn wir akzeptieren, dass wir nichts weiter als Teil dieser Natur sind, dann hilft das uns womöglich auch gegen unsere Furcht. Und die beruht ja oftmals einfach auf Unwissen. Ganz viele Fakten über Spinnen, die sind eigentlich so in allem allgemeinen Wissen nicht vorhanden. Oder weißt du etwa, wie Spinnen Geräusche machen?
Nee, da bin ich tatsächlich auch ahnungslos.
Also es gibt die sogenannten Stridulationsgeräusche. Da reiben die Spinnen ihre vordersten Beine und ihre Tastorgane aneinander und dann erzeugen die so eine Art, ja, ein zischendes, kratzendes Geräusch, das ein bisschen daran erinnert an die Geräusche, die wir von Heuschrecken und Grillen kennen.
Meine Theorie ist ja noch, dass es an ihren Aussehen liegt, weil anders als etwa ein Hamster sind Spinnen nicht niedlich, die haben auch gar keine großen Augen, man kann sie nicht streicheln oder... Zumindest ich habe sie bis jetzt noch nicht gespeichert. Und ja klar, über das Leben eines Hamsters weiß ich viel mehr als über den Alltag einer Spinne.
Naja, beim Aussehen würde ich da einhaken, das kommt auf die Spinnen an. Wenn man sich zum Beispiel Fotos von Springspinnen anschaut, die sehr große Frontalaugen besitzen, dann könnte man meinen, dass die direkt bei Walt Disney kreiert wurden. Also die weisen ein lupenreines Kindchenschema auf und in dieser Hinsicht können sie es locker mit jedem Hamster aufnehmen. Entscheidend für die Arachnophobie ist aber, glaube ich, also Arachnophobie ist ja die Angst vor Spinnen, Fachbegriff, dass da viel soziale Prägung und Erziehung mit reinspielt. Wenn etwa Kleinkinder am Abendbrottisch sitzen und sehen, wie ein Erwachsener plötzlich aufschreit, weil ihm eine Spinne über den Tisch gelaufen ist, dann ist das bei denen sofort drin. Das ist quasi evolutionär bedingt, also die auf Gefahren da hingehen, sofort reagieren können, das sofort abspeichern. Da brauchen die keine 1000 Wiederholungen für oder so oder immer jemanden, der ihnen das einredet, sondern das ist dann sofort drin. Aber das hat nichts unbedingt mit der Spinne zu tun, sondern es könnte auch ein anderes Tier sein. Also so könnte sich auch eine Angst vor Schmetterlingen prägen. Das liegt also sehr stark daran, was man als Kleinkind dann schon von Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten vorgelebt bekommt. Und dieser Mechanismus ist zumindest angeboren, aber die Spinnenangst, die wird dann eher durch Erziehung und Vorleben von Generation zu Generation weitergegeben.
Das heißt also, die Spinnenangst, die ist nicht gleich verteilt und jede Familie hat vielleicht so ihr eigenes Verhältnis zu Spinnen.
Ja, genau. Also sie ist nicht gleich verteilt. Frauen sind statistisch gesehen etwas häufiger betroffen als Männer, was dann auch wieder gegen eine evolutionäre Herleitung spricht und eher für die erzieherische. Und ansonsten ist es auch auf den Kontinenten nicht gleich verteilt. Also da sieht man es schon stärker in christlich geprägten Regionen als etwa in anderen, wo andere Religionen vorherrschend sind.
Und es liegt ja wahrscheinlich nicht nur an den Verhalten, das viele Erwachsene gegenüber Spinnen haben, sondern auch an den ganz, ganz vielen Gerüchten, die über Spinnen kursieren. Was mir da gerade zum Beispiel einfällt, ist, dass während des Schlafes ein Mensch bis zu 1000 Spinnen verschluckt. Und ja, ich muss zugeben, ich finde, das ist keine sehr angenehme Vorstellung im Schlaf.
Und das kann man selber austesten. Wenn man die mal anpustet, dann suchen die ganz schnell das Weite. Und so muss man sich das vorstellen, unser Atem ist für die wirklich wie ein Orkan. Zudem gefällt es denen auch nicht, in warm, feuchte Atemluft zu klettern. Also die würden uns niemals freiwillig in den Mund krabbeln. Da muss man schon sie sich wirklich mutwillig hineinstopfen. Und auch die Angst vor dem Gift der Spinne ist eigentlich warm, feuchte Atemluft zu klettern. Also die würden uns niemals freiwillig in den Mund krabbeln. Da muss man schon sie sich wirklich mutwillig hineinstopfen. Und auch die Angst vor dem Gift der Spinne ist eigentlich unbegründet, zumal in Europa, denn die Wahrscheinlichkeit, an einem Insektenstich zu sterben, ist um ein Vielfaches höher. Und gegen Insektenstiche helfen Spinnen sogar.
Wie helfen Spinnen gegen Insektenstiche?
Na, Spinnen sind große Nützlinge. Zum einen fressen sie viele Insekten, darunter Fliegen, Blattläuse oder Raupen, also Tiere, die entweder der Landwirtschaft schaden oder eben auch Krankheiten übertragen können, wie Malaria oder Denguefieber. Und es gibt Hochrechnungen, dass Spinnen im Jahr bis zu 800 Millionen Tonnen an Fleisch, also vor allem Insekten, verzehren. Zum Vergleich, alle Menschen weltweit verzehren jährlich 400 Millionen Tonnen Fleisch. Also Spinnen verzehren bis zu dem Doppelten an fleischlicher Menge. Und ohne die Spinnen würden Menschen wahrscheinlich gar nicht in der Lage sein, noch eine Zivilisation aufzubauen, geschweige denn Landwirtschaft zu betreiben. Wir würden förmlich quasi wirklich dann vor Insekten ertrinken oder ersticken. Und wenn man das danach geht, dann muss man sagen, dann kann man auch froh sein, wenn man Spinnen zu Hause hat. Denn ich habe in allen Zimmerecken eigentlich Spinnen sitzen und habe selten Probleme zu Hause mit Mückenstichen.
Spinnen gegen Mückenstiche, die ja auch potenziell tödlich sein können, sind natürlich ein super Argument dafür, ein gemütliches Klima für Spinnen zu schaffen, finde ich. Jetzt, Jan, haben wir ja ganz, ganz viel über Spinnen geredet. Jetzt interessiert mich natürlich dein Verhältnis zu Spinnen. Warum, Jan, liebst du Spinnen?
Ja, mich begeistert zum einen ihr Aussehen, also dass es eben komplett anders ist als das, was wir von uns kennen oder auch von Tieren, die uns nahestehen, von anderen Zweibeinern oder Vierbeinern. Und dann auch, wie sie sich auf diesen acht Beinen bewegen. Also dieses grazile Voranschreiten, irgendwie immer zu wissen, wohin sie treten müssen und sich irgendwie nicht zu verheddern oder zu stolpern. Das ist wirklich eine ganz andere Wahrnehmung von ihrem eigenen Körper im Raum. Und es ist einfach wahnsinnig interessant, das zu sehen. Zum anderen ist es auch wirklich immer wieder faszinierend zu sehen, wie sie auf Jagd gehen. Also das gilt sowohl für Kreuzspinnen, die irgendwie am Fenster im Netz hängen, als auch für Vogelspinnen, die bei mir im Terrarium leben. Wenn man das einmal gesehen hat, dann ist man wirklich in den Bann gezogen. Und auch Menschen, die mich besucht haben, die vorher eigentlich gesagt haben, sie hätten Angst oder sie finden Spinnen eklig, die konnten auch den Blick nicht von den jagenden Vogelspinnen wenden. Also es ist irgendwas an denen auch, was auch Leute, die da sehr skeptisch sind, in ihren Bann zieht.
Das heißt, du hast selbst Spinnen quasi als Haustier. Haben die eine Persönlichkeit?
Ah, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, gerade bei Vogelspinnen, weil die nicht besonders, sag ich mal, intelligent sind, also im Vergleich auch zu anderen Spinnen. Die sind recht instinktiv geprägt und leben vor allen Dingen von ihrer Schnelligkeit und von ihrer Kraft, mit der sie die Beute dann überwältigen. Aber in gewisser Weise kann man schon sagen, also je nach Art gibt es unterschiedliche Gemüter. Also manche Arten sind einfach insgesamt ein bisschen, sagen wir mal, forscher. Andere sind sehr zurückhaltend. Manche sind etwas widerborstig und lassen sich ungern anfassen. Andere sind eher so, dass sie sich schnell zurückziehen und fast schon schüchtern wirken. Und dann gibt es immer noch mal sehr geringe Unterschiede auch in den einzelnen, ich würde in Anführungsstrichen sagen, Charakteren, aber man kann das eher schon so nach den Arten orientieren. Also es gibt duldsamere Arten, würde ich sagen, und dann auch widerspenstigere bis hin zu aggressivere. Aber das ist dann eher eine Frage von den unterschiedlichen Arten als von subjektiven Charakteren.
Welche Art ist denn geduldig?
Sehr geduldig, muss man sagen, ist die sogenannte Kraushaarvogelspinne. Der wissenschaftliche Name ist Tiltocatl albopilosus. Das ist eine Vogelspinnenart aus Mittelamerika und die sieht auch wirklich sehr flauschig aus, wie der Name schon sagt. Die hat so längere, ja etwas golden schimmernde, gekräuselte Haare auf ihrem braunen Grund. Also eine ganz, ganz ungewöhnliche Erscheinung, so was, wenn man so sich sonst denkt, dass Spinnen angeblich irgendwie nur schwarz sind und irgendwie komisch aussehen. Also wirklich sehr, sehr flauschig aussehendes Tier. Und die ist auch wirklich sehr sanft. Also gerade in Konfrontationstherapien, wo Menschen, die Spinnenangst haben, ja am Ende irgendwie eine Spinne auf die Hand gesetzt bekommen, da wird die sehr gerne genommen, weil die Kraushaarvogelspinnen insgesamt wirklich sehr, sehr zurückhaltend sind. Die drohen nicht, die beißen nicht schnell zu, sondern die sind eigentlich eher schüchtern und laufen dann sehr behutsam so über die Hände und sind eigentlich die besten Botschafterin für die Vogelspinnen und Spinnenwelt.
Eine Spinne mit Locken. Ich glaube, die muss ich gleich googeln. Ja, Jan, was ist denn das Überraschendste, was du bei deiner Buchrecherche zur Mensch- und Spinnenbeziehung gefunden hast?
Also zum einen, wie wenig wir doch über Spinnen wissen, beziehungsweise wie wenig Spinnen wir kennen. Also bislang sind rund 52.000 Arten bekannt. Die Wissenschaft geht aber davon aus, dass das erst ein Zehntel aller tatsächlich auf der Erde lebenden Spinnenarten sind. Also da ist noch richtig viel Luft nach oben. Und bei der fortschreitenden Forschung werden auch immer wieder neue Sachen entdeckt und herausgefunden. Also vor einiger Zeit gab es die Entdeckung, dass beispielsweise einige Spinnen vermutlich träumen. Denn man konnte die den Schlaf untersuchen und hat gesehen, dass sie ähnliche REM-Phasen im Schlaf aufweisen, wie das etwa bei Ratten und Mäusen der Fall ist. Also wenn Spinnen jetzt also auch schon träumen, dann spricht das für eine gewisse Intelligenz von zumindest einigen Arten. Und das ist doch etwas, was man Spinnen, die man immer als eher primitiv wahrgenommen hat, doch nicht zugetraut hat. Und auch da in Sachen Wissen oder auch Können von Spinnen, da sind wir wahrscheinlich auch noch nicht am Ende angelangt.
Wovon Spinnen wohl träumen. Danke, Jan, dass du uns mit ins Reich der Spinnen genommen hast. Was mich an der Kulturgeschichte der Spinne besonders überrascht hat, ist, dass es ja durchaus auch ein feministisches Thema sein kann, über Spinnen zu reden. Wenn Spinnenweibchen etwa mal das stärkere Geschlecht sind oder wie bei den Indigenen in Chile als Kulturschöpferin verehrt werden. Und damit tschüss bis zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Podcast von PM. Und übrigens ganz viele Grüße von der kleinen Spinne in meiner Zimmerecke. Sie lauscht gerne auch mal beim Aufnehmen und wir beide haben unsere ganz eigene Mensch-Spinnen-Beziehung.
Schneller Schlau, der kurze Wissens-